Praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Himmlischer Heiland, ich danke dir, dass du regierst, dass du auf dem Thron bist und dass dir alles untertan ist. Auch heute Nachmittag, wenn wir dein Wort betrachten, wir wissen, dein Wort ist Kraft, dein Wort ist Leben. Herr Jesus, du hast die Herrschaft, du hast die Macht. Und wenn irgendwo Probleme sind, wenn Menschen irgendwo in Not sind, du wirst heute Nachmittag ihnen durch dein Wort begegnen und Antwort geben auf ihre Fragen. Danke, Herr Jesus. Amen. Praise Gott. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Mein Thema heute ist, wie offenbart sich der Geist Gottes? Wie wirkt der Herr? Wie begegnet uns der Herr? Wie spricht der Herr zu uns? Manche glauben an Gott, aber die haben eine ganz fade Vorstellung von Gott. Irgend so ein abstraktes Wesen oder was weiß ich. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist zuerst mal der Einstieg, den ich hier heute nehmen möchte. Und manche Leute glauben, dass Jesus ein Gespenst ist, das haben wir bei den Jüngern auch erlebt, als er ihnen auf dem Wasser begegnete. Ein Geist. Aber Jesus ist mehr als nur ein irgendwie nebulöses Wesen oder irgendwie, Jesus war zum Greifen da. Die Jünger konnten ihn berühren, die konnten ihn fragen, die konnten ihn erkennen. Ein Geist ist nicht durchschaubar, ein Geist ist so schemenhaft. Wer bist du, Herr? Wo wohnst du? Und so weiter. Das haben Leute gefragt, die Jesus nicht kannten. Aber für uns ist Jesus ein Bekannter, also ein alter Freund, der uns begleitet und so weiter. Der Teufel möchte uns Jesus entstellen. Und alles, was so von Jesus kommt, und das ist auch, was ich festgestellt habe in den letzten 50 Jahren meines Dienstes, der Teufel macht Jesus madig. Der macht ihn madig. Alles, was vom Heiligen Geist ist, das heißt gleich von unten, weil er ist ja selber von unten. Und der Heilige Geist kommt von oben, vom Himmel, aus der Herrlichkeit Gottes oder von den Engeln und so weiter. Das ist alles nur Spinnerei, erzählen sie. Nein, Gottes Geist offenbart sich und ich werde am Sonntag über die Engel sprechen, wie Gott uns Menschen dient. Gott dient uns durch Engel. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt für die Heiligen, dass die zubereitet werden sind. Und wie arbeitet so ein Engel? Wie funktioniert so ein Engel? Wir wissen ja so vieles über Engel und manche Esoteriker, die verkaufen schon Engel in Porzellan oder in was auch immer. Wir haben einen lebendigen Heiland. Wir haben einen lebendigen Engel und wir haben einen lebendigen Gott und einen lebendigen Heiligen Geist. So, der Teufel macht Jesus madig. Erzählt uns von irgendwelchen Gespenstergeschichten. Der Heiland ist mehr als nur irgendwie eine Gespenstergeschichte. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier, hat der Engel gesagt. Er ist auferstanden und er geht euch voraus nach Galiläa. So. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Etwas Wirkliches, etwas Vernünftiges, etwas Geläutertes, etwas Erlebbares. Der Heilige Geist lehrt uns, der Heilige Geist führt uns, der Heilige Geist ist unser Professor. Ja, er wird uns in aller Wahrheit lehren. Wer von dem Heiligen Geist Angst hat, hat Jesus noch nicht verstanden. Für den ist Jesus noch tot. Jesus sagt, nach mir ist es gut, dass ich weggehe. Stell dir mal sowas vor. Jesus ist nicht eifersüchtig auf den Heiligen Geist, auf die Gottheit der dritte Person. Nein, er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Es wird der Tröster kommen und er ist besser wie ich. Kannst du es vorstellen, Jesus ist besser als, dass der Heilige Geist besser ist als Jesus? Manche Christen können sich das gar nicht vorstellen. Jesus ist nur für unsere Erlösung zuständig. Und der Heilige Geist ist unser Begleiter, unser Schutz, unser Lehrer, der uns ergänzt. Jesus nach der Auferstehung und so weiter mit den Jüngern, er ist denen, in vielfältiger Weise begegnet. Und du siehst unerlöste Menschen oder Menschen, die noch nicht geistlich sind, die sehen in Jesus ein Gespenst. Jesus kommt auf dem Wasser. Ein Gespenst. Jesus begegnet irgendwo im Garten Gethsemane, Gärtner, wo hast du den hingelegt? Die verwechseln Jesus mit dem Gärtner. Jesus echt. Jesus kommt nicht als ein Geist, nicht als ein Gespenst, sondern als der lebendige Sohn Gottes, den kann man berühren. Und wenn du Jesus berührst, von ihm geht Kraft aus. Halleluja, auch heute, was du brauchst. Das gleiche der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Gottheit. Und der Heilige Geist manifestiert sich in seiner Art, wie er es möchte. Und dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist, das sehen wir bei der Taufe Jesu. Jesus steht im Wasser, die Stimme vom Himmel, das ist der Vater. Und die Taube, die auf Jesus kommt, ist der Heilige Geist, die Trinität. Und der Heilige Geist ist eine Person. Als der Ananias sündigt, dann sagt der Petrus, warum hast du Gott belogen? Und er hat eigentlich letztendlich den Geist Gottes belogen, denn du hast nicht irgendjemand belogen, sondern du hast den Geist Gottes belogen. Also man kann eine Person belügen, eine Kraft kann man nicht belügen. So, nur nebenbei. Jesus ist ins Fleisch gekommen. Er war wirklich da. Der Heilige Geist war wirklich in den Jüngern da. Denn wir sehen die Jünger vor Pfingsten und die Jünger nach Pfingsten. Voller Power stehen sie und sagen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, dieser Jesus ist auferstanden und lebt. Halleluja. Und reden gleich in anderen Sprachen. Und aus wenigstens 17 verschiedene Sprachen werden dort gehört, gleichzeitig in Jerusalem. Muss vorstellen, was das für eine Wirkung hatte. Viele verwechseln Jesus mit Geistern und Gespenstern, egal was es ist. Auch heutzutage noch viele Christen, viele Charismatiker und Pfingstler, gegen die habe ich eigentlich was gefressen, Entschuldigung, weil die spielen Religion, aber das ist gar etwas Weltfremdes, Abstraktes. Die flattern mit den Händen, kämpfen in der Luft, hüpfen hin und her. Aber Jesus ist nicht zum Hüpfen und nicht zum irgendwie Klatschen und so weiter. Er ist Sohn des lebendigen Gottes. Er ist auferstanden und erlebt. Geister helfen nicht. Höchstens sie bringen einen durcheinander. Dämonen sind Geister, die ohne Behausung sind, die kein Zuhause haben. Aber der Heilige Geist geht von dem Vater aus und führt uns zu Jesus. Verstehst du? Das ist das Schöne und dabei. Geister können uns nicht helfen. Geister verwirren uns. Und Dämonen sind lose Geister nach der Bibel. Und Jesus ist der Herr über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Halleluja. Er ist der Herr. Und in Matthäus 14, Vers 26 lesen wir, als aber die Jünger ihn, also Jesus, auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Aber ich sage euch eines, Gespenster stillen keinen Sturm. Gespenster glätten keine Wellen. Gespenster, ja, die wirken keine Wunder. Jesus ist ein reeller Jesus, kein Gespenst. Das will ich hier ganz klar betonen. Und ja, und dann sitzt Jesus im Boot, bei den Jüngern steigt im Boot rein und sagt, lass uns jetzt rüberfahren an die andere Seite. Und wir wissen, was da passiert. Dämonen fahren aus. Nur lose Geister, die geben keine vernünftigen Befehle, sie sind wirr. Geister sind nicht klar, sie sind immer verschwommen, sind immer undefinierbar. Verstehst du? Ach ja, verstehst du, das war ein Geist, der greift durch, verstehst du? Das ist sowas Nebulöses. Die Geister, die kannst du nicht greifen, die sind allglatt. Aber Jesus kann so berühren. So wie diese blutflüssige Frau. Wer hat mich berührt? Irgendjemand muss mich besonders berührt haben. Mit Jesus kannst du was anfangen. Auch mit dem Heiligen Geist. Mit der dritten Person der Gottheit. Jesus bringt den Sturm zu schweigen. Geister können das nicht. So sagten die Jünger, wer ist dieser Mensch? Dem Wind und Wetter gehorchen. So sie konnten vieles nicht begreifen, aber sie haben begriffen, wer ist dieser Mensch? Dem Wind und Wetter gehorchen. Er ist der Herr von allem und über allem. Jesus Christus ist der Herr. Die Geister sind nicht der Herr. Ich werde am Sonntag noch darüber sprechen. Weißt du, wo die Menschen nur an Engel glauben? Also gefallene Engel gibt es und dann göttliche Engel. Ich werde über die göttlichen Engel sprechen. Und die sind dienstbare Geister, die helfen uns. Die beschützen uns. Ich denke nur an die Schutzengel, was die Kinder haben. Viele Erwachsene haben ihren Schutzengel verloren, weil sie Gott nicht gehorchen in vielen Dingen. Und die Jünger dachten, das ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Und so viele schreien vor Furcht, wenn Gott wirkt, wenn Gott handelt. Sie haben ein falsches Bild von Gott. So sind die lieben Christen. Verstehst du, da kommt der Heiland und dann schreien sie. Hilfe, ein Geist, ein Gespenst. Sie sind schon so lange mit Jesus unterwegs. Ich denke nur an die Jünger. 3 Jahre lang gehen sie mit Jesus. Haben schon so viel gesehen, so viel gehört. Und doch können sie nicht fassen und glauben. Sie haben den Heiland nicht verstanden. Sie haben ihn nicht erkannt, wer er ist. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, um diese Feststellung zu machen. Da erschrecken sie sich, wenn wirklich mal was Göttliches passiert, wenn etwas Übernatürliches passiert. Oh, das ist nicht normal. Du, für uns sollte das Übernatürliche ganz normal sein. Der Herr ist da. Der Herr wirkt. Der Herr beantwortet die Gebete. Der Herr offenbart sich. Oder wie jetzt hier bei den am Pfingsten. Verstehst du, die Juden sagen, ja, was soll das noch werden, wenn jetzt jeder anfängt, in anderen Sprachen zu reden und jeder ungelernt plötzlich Griechisch, Lateinisch, was weiß ich, Aramäisch sprechen kann. Oder wo er auch herkommt, wo kommen wir da noch hin? Verstehst du? Wenn jede Oma die Bibel auslegen kann. Verstehst du? Wo kommen wir hin? Und du siehst, die ersten Christen, sie plauderten, sie erzählten von der Güte Gottes und das Wort Gottes wuchs und der Herr bekam sehr viel Ehre. Viele sind verdattert. wenn sie etwas Ungewohntes plötzlich erleben beim Beten, dass plötzlich die Tür aufgeht und der Mensch, für den du gebetet hast, plötzlich reinkommt. Ja, das passiert. Gott wirkt, wenn wir beten, es geschehen Wunder. Aber die Leute sind erschüttert. Das ist nicht normal. Du, für uns sollten Wunder ganz stinknormal sein. Entschuldigung. Wirklich ganz normal sein. So, für viele Menschen ist es fremdartig oder neu oder ungewöhnlich. Was ist das? Was ist das? Wie bei den Israeliten Manna. Was ist das? Verstehst du? Gott will uns Himmelsbrot geben, dass wir immer wieder ständig überrascht sind. Was ist das? Manna war für jeden Geschmack da. Verstehst du? Da heißt es in der Bibel, für jeden israelitischen Geschmack, der eine hat so einen Geschmack, der andere so einen Geschmack, für jeden Geschmack war das Manna passend. Und Gott gibt uns für unseren Geschmack, für unsere Bedürfnisse, für unsere Sehnsüchte, für unsere Anliegen das richtige Brot. Halleluja. Und deshalb gib uns unser tägliches Brot für unseren Geschmack. Dann eine mag Weißbrot mit Rosinen, so Hefezopf, der andere mag Schwarzbrot oder was weiß ich was für ein Brot. Oder ja, für jeden Geschmack. Das, was Gott uns gibt, ist für jeden Geschmack. Herr, das ist fantastisch, gerade für mich. Deshalb komm am Sonntag zur Predigt und du wirst etwas hören, was du vielleicht noch nie gehört hast in deinem Leben. Die Gespenster. Wort Gottes ist kein Gespenst und kein nichts Verrücktes. Du kannst den Heiland berühren, du kannst ihn erfassen. Du kannst ihm begegnen. Du kannst ihn um Hilfe bitten. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Ein Geist kann es nicht anrufen. Kommt, ihr lieben Geist, der hilft mir. Verstehst du? Stell dir mal vor, dass dann alles kommt, wenn sich da alles plötzlich um dich herum versammelt. Ein Haufen Dämonen, Teufel mit Hörner. Und mit dem Schwanz oder wie auch immer. Weißt du, die Gespenster kommen und gehen, aber unser Herr bleibt. Halleluja. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Er ist alle Tage bei uns. Und der Heilige Geist genauso. Der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. Überleg einmal, das ist kein Gespenst. Gespenster, die spuken nur, die machen einem Angst. Der Heilige Geist macht keinen Angst. Jesus macht niemand Angst. Er sagt im Gegenteil, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht, du kleine Herde. Es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das Göttliche bleibt immer ewiglich. Und was Gott in unser Leben pflanzt und wirkt, ist für ewig. Der Friede Gottes ist ewig, die Freude des Herrn ist ewig. Alles, was Gott uns gibt, ist ewig. Die Dämonen, die spuken nur. Wenn du stirbst, verlassen die dich. Und dann sind sie nicht mehr da. Wenn du stirbst, ist alles Dämonische, alles Teuflische, alles Irdische nicht mehr da. Aber das, was Gott gibt, der Heilige Geist bleibt sogar über den Tod hinaus bei dir. Preis dem Herrn. Er bleibt bei euch ewiglich. Was es ist, weiß ich nicht. Ewiglich. Ewiglich. Verstehst du, was es ist? Der Teufel, ja, er kämpft und so weiter. Er kämpft um deinen Leichnam. Er möchte so lange bei dir bleiben, solange du irgendwie noch als Leiche, selbst noch als Leiche da bist. Als Kranker, als Gebrechlicher. Der kämpft um dich. So wie der Teufel um den Leichnam Moses gekämpft hat. Wenn der Mann beerdigt ist, ist er beerdigt, ist er weg. Dann hat er keine Angriffsfläche, keine Möglichkeit, sich zu offenbaren. Ohne einen Körper ist der Mensch verloren. Als solches, für die Dämonen, für die Geister, für die unreinen Mächte. Wer ist verloren? Die können, weißt du, der Teufel möchte eine Wallfahrtsstätte errichten, dass man immer wieder kommt. Deshalb hat Gott den Moses beerdigt, damit keiner ihn mehr findet. Oft treiben die Dämonen einen regelrechten Totenkult, setzen ein Denkmal oder Bild und so weiter, stellen sie da, verehren die Toten. Die Ägypter haben Pyramiden gebaut. Oder als ich mal in Moskau war, am Roten Platz, da wurde der Lenin, ihr Gott, der Kommunisten, einbalsamiert. Da kannst du dich hinschauen und besichtigen, dass er noch nach 60, 70 Jahren noch da ist, verstehst du, und muss immer frisch gehalten werden. Das sind die Götter, die Dämonen. Die Dämonen brauchen immer eine Leiche. Wenigstens eine Leiche. Und deshalb kämpfte der Teufel so um den Leichnam Moses. Und Dämonen können sich nur in einem Körper aufhalten. Und die halten sich in einem Körper auf. Auch bei Moses. Moses war auch nicht perfekt. Moses ist siebenmal der Gaul durchgegangen. Er war je zornig. Verstehst du? Der war nicht erlöst. Wir glauben, dass er erlöst war. Als er runterkam und sah die Israeliten, wie sie das goldene Kalb anbeten, nahm er die Tafel und zerstörte vor dem Herrn. Verstehst du? Das, was Gott mit seinem Finger geschrieben hat. Stellen wir mal sowas vor. Wenn das heute noch existieren würde, im Museum, und alles mögliche, das ist Gottes Handschrift. Da siehst du, wie Gott schreibt. Aber Moses war jähzornig. Und deshalb kam er nicht ins gelobte Land. Als er Gott sagt das zweite Mal, weißt du, der war in der Routine, im Gesetz lebt er, in der Routine. Das erste Mal hat es zum Fluss geschlagen, zum Felsen geschlagen, da kam Wasser. Dann denkt das nächste Mal, mache ich genau das Gleiche. Und statt zum Felsen zu reden, wie Gott gesagt hat, hat er zum Felsen geschlagen. Und das hat ihm das gelobte Land versperrt. Und es ist immer, wenn man im Gesetz lebt und so weiter, und der Teufel hängt sich so an den Leichnam Moses. Und er hängt sich auch in deinem Leichnam so. Er möchte dich so lang behalten, selbst als Krüppel, als Kranker, als Behinderten. Und solange du lebst, hat er einen Einfluss irgendwie noch auf deine Umgebung, auf dich, auf deinen Geist. Und selbst wenn kein Denkmal dasteht und so weiter, und wenn er nicht irgendwie anders sich profilieren kann, dann deinen Namen. Du musst nur einen Namen rufen. Lenin, Marx, wo bist du? Verstehst du? Und dann kommen diese Geister schon. Oder Nietzsche, oder was weiß ich, Goethe. Oder welchen Namen. Und plötzlich siehst du diese Bilder und diese Mächte. Und deshalb, Jesus ist kein Gespenst. Wenn wir ihn anrufen, er ist leibhaftig da. Er sagt, wo 230 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Ist kein Geist. Und nicht nur ein guter Gedanke. Ja, Jesus will mehr. Die Macht der Dämonen erlöscht, sobald wir als Menschen aufhören zu existieren. Aber Jesus existiert für alle Ewigkeit. Er ist auferstanden und er lebt. Und der Engel fragt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wir kommen ja von Ostern her. Deshalb hat Gott den Israeliten verboten, Archäologie zu betreiben. Fragt nicht nach, wie haben die da, diese Heiden, diese Kananiter ihren Göttern gedient? Das geht euch gar nichts an. Und sobald ihr da irgendwas ausgrabt von diesen Göttern und hinstellt und verehrt, kommen diese Geister wieder zurück, diese Mächte zurück. Ich habe eines festgestellt, wenn Leute aus dem Urlaub kommen, wenn sie irgendwo da in Griechenland, Italien oder Türkei waren und irgendwelche Monumente oder auch nur ein paar Steinchen mitgebracht haben von diesen Mächten, die bringen den Geist mit. Und schon kriegen sie unterwegs im Auto Krach und Streit und sind im Clinch. Warum? Die Geister nehmen sie mit in ihrem Koffer, in ihrem Paket. Und die Geister geben keine Ruhe. Die suchen immer einen Anhaltspunkt. So. Und wir sollen keine Ahnenforschung betreiben und zu fragen, wie haben diese Völker Gott gedient? Welche Gottheiten haben sie da angerufen? Zeus, Jupiter, Merkur oder was weiß ich wen? Ja. Nach welchen Methoden haben sie und welcher Art haben sie ihrem Gott gedient? Das geht uns nicht an. Wir dienen Gott im Geist und in der Wahrheit. Wir beten Gott im Geist und in der Wahrheit. Und das ist, wenn man die Geister ruft. Wir sollen aufhören, auch so Ahnenkult zu betreiben. Weißt du, so Familienaufstellung. Im Okkulten macht man Familienaufstellung. Ja, Großmutter und Urgroßmutter. Ach, der Opa war Freimaurer. Ich pfeife doch auf das alles, was die alles waren. Ich bin in Christus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist jetzt alles neu geworden. Ich interessiere mich nicht, was hinter mir war. Ich interessiere mich für das, was vor mir ist. Jesus Christus, der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Es ist auch sehr interessant, im Stammbaum Jesu, die haben auch Ahnenforschung betrieben, die Juden damals, im Stammbau Jesu, der zeugte den und den und den. Und da auffällig, was, wenn du es aufmerksam studierst, auffällig ist, dass da viele Könige gar nicht erwähnt waren, obwohl sie Könige waren. Weißt du, der Heilige Geist erwähnt Gottlose nicht. Der Heilige Geist, denen sind die Gottlosen uninteressant. Da verstehst du, der König Ahab oder der Hiskia, selbst dieser Hiskia, dem Gott das Leben um 15 Jahre verlängerte, der erscheint nicht im Stammbau Jesu. Ja. Studieren wir. Die werden überflogen, gar nicht erwähnt. Die werden ignoriert, weil sie Gottlose waren. Weil sie nicht das taten, was dem Herrn gefiel. Deshalb interessiert dich nicht für Menschen, die Gott nicht gefallen. Ja, nur nebenbei. Durch Jesus haben wir den wahren Zugang zu Gott, zum Leben, zu der Wahrheit. Und wir brauchen nichts Geisterhaftes. Wir brauchen keine Gespenster, auch keine Vorstellung von Jesus. Hör doch auf mit diesem Bild, Jesus mit den langen Haaren, Spitzbart oder Schnauzer noch, verstehst du, oder was weiß ich, lange Klamotten. Jesus ist ganz anders gewesen. Jesus musste sogar verraten werden vom Judas, dass der ist. Der sah aus, wie alle jüdischen Männer aussahen damals. Jesus war nichts Besonderes, äußerlich. An ihm war nicht einmal eine Schönheit, dass er glänzte oder was weiß ich, aufpoliert war. Nein, er war ganz einfach. Wir fanden keine Schönheit. Wir finden zu Jesus Zugang, verstehst du? Und Jesus ist für uns nichts Geisterhaftes. Kein so frommer Spuk. Der Herr ist da. Mir ist ganz kalt oder mir ist ganz heiß. Ich kriege Gänsehaut. Verstehst du? Vergiss das. Das ist alles nur Spuk. Alles nur geisterhaft. Jesus ist im Kopf da. Verstehst du? Im Verstand. In unserem Herzen. In unserer Seele, in unserem Geist. Und ich brauche auch kein Klimbim, kein frommes Theater oder nichts Mysteriöses. So Weihrauch, dass sie da schön versprühe, damit die Geister verscheucht werden. Deshalb nimmt man da so einen Kübel mit Weihrauch und man will die Geister vertreiben. Die Geister haben keine Angst vor Rauch, auch nicht vor Weihrauch. Die kommen, wenn die wollen, verstehst du? Und die gehen, wenn sie wieder gehen wollen. So, an Jesus ist nichts Rätselhaftes. Nichts Sagenumwogenes. Man hat so viele Geschichten gemacht über Jesus. Jesus ist ganz normal. Und deshalb auch der Glaube an Jesus Christus ist das Normalste auf dieser Welt überhaupt. Eins und eins ist zwei. Wir können ganz normal sein. Durch Jesus haben wir den echten, wahren Zugang zu Gott. Ohne Weihrauch, ohne Klimbim, ohne Weihwasser, ohne irgendwelche Blutopfer. Auch eine geistige Blutopfer. Ich bringe das alles unter das Blut Jesu Christi. Oder da gibt es welche, die haben irgendwas in Jerusalem, da auf dem Bahnhof da Damaskus, am Damaskus-Tor, wo Golgatha mal war, Blut gefunden, verstehst, und haben es untersucht, das ist ein ungewöhnliches Blut und so weiter. Und alles Quatsch, religiöser Quatsch. Du brauchst nichts Außergewöhnliches. Jesus ist der gewöhnlichste Mensch aller Menschen überhaupt. Wenn es einen normalen Menschen gab, dann war es Jesus Christus. Alle anderen sind alle irgendwie ein bisschen durchgedreht und daneben. Wir haben Jesus. Und die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat ewiges Leben. Ganz einfach. Da brauchst du keine Verwandlungen, eine Hostie aus dem Tabernakel, wie die Katholiken das machen. Da ist Jesus nicht in diesem Brotkrümel, was die Nonne gebacken hat. Oder auch bei uns, wenn wir Abendmahl brechen, das Brot, der Leib des Herrn. Nein, das ist nur ein Symbol. Aber da ist nicht Jesus drin. Das ist ein Knäckebrot, mehr nicht. Oder Matzen. Oder ein Kuchen, oder was weiß ich. Aber wir machen so viel Zirkus um Jesus. Jesus ist kein Gespenst. Das ist alles dieser Gespenster, glaube ich, meine Lieben. Seit Jesus brauchen wir nichts mehr Geisterhaftes, Schleierhaftes. Der Vorhang ist zerrissen. Wer Jesus sieht, sieht den Vater und den Heiligen Geist. Die Decke ist entfernt. Ja, man muss sich nicht mehr verstecken hinter irgendwelchen Vorhang. Die Katholiken, die Esoteriker, die Spiritisten und so weiter, die brauchen immer was Geistiges, was Vergeistigtes. Der irdisch-weltliche Verstand kann Jesus nicht fassen. Da braucht man irgendwie was Mysteriöses. Etwas, was außerirdisch ist. Jesus ist außerirdisch und er bleibt außerirdisch, aber er wohnt im Geist und in der Wahrheit. Er ist, wenn wir ihn aufnehmen. Und da fragt doch die Samariterin, ja, ihr Juden sagt, da ist der richtige Tempel und wir sagen hier, in Galizim ist der richtige Tempel. Und dann sagt Jesus, der Vater im Himmel wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Viele Fromme ohne den Heiligen Geist, die Jesus nicht persönlich kennen, die sehen gleich hinter jedem Busch gleich einen Dämon. Verstehst du? Oder auch, wenn irgendwas Geistliches und Geistliches passiert, das war der Herr oder war es der Teufel. Verstehst du? Die bringen alles durcheinander. Wir dürfen nicht alles, was passiert, was im Religiösen geschieht, gleich dem Herrn zuschreiben. Der Herr war nicht im Donner, der Herr war nicht im Blitz, der Herr war nicht im Sturm, der Herr war nicht da und dort, der Herr war in der Stille. So steht es in meiner Bibel. Wir übertreiben es manchmal. Wir geben Gott zu viel Ehre, als es ihm wirklich zusteht. Und auch wir geben auch dem Teufel zu viel Ehre, als es ihm zusteht. Wir sollen wirklich herausfinden, war es der Herr, war es der Heilige Geist. Er ist Herr und er wirkt, wann er will, wie er will und wo er will. und wann er will. Den meisten Christen fehlt die Gabe der Geisterunterscheidung. Geschwister, das ist so wichtig in dieser Zeit, in dieser verworrenen, chaotischen Zeit. Es ist so wichtig, dass wir die Gabe der Geisterunterscheidung haben. Der Teufel diskriminiert Gott, denunziert Gott. Er schwärzt Gott an als den bösen Mann. Ich bin gut und Gott ist nur ein strafender, züchtender Gott. Der Polizist und so weiter. Und derweil ist er selber der Gauner. So wie da irgendwo als Brandstifter wurde jemand angezeigt, der hat Häuser angezündet und schnell die Häuser gelöscht und war gleich, er war Feuerwehrmann. Und gleich, ja, gleich da ist der große Helfer sich betätigt. So ist der Teufel. Er zündet die Häuser an und schmeißt die Bomben als Terrorist und dann war und schreit, der war's und der war's und so weiter und der war, das war er selber. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Der Heilige Geist bringt uns zu Jesus, zeugt von Jesus und verherrlicht Jesus. Und der Heilige Geist ist sogar Jesus auferweckt von den Toten. Derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat, wird auch unser sterblichen Leib auferwecken. Basta. Ja, Amen. So ist es. Wir brauchen nicht mehr. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Und der Heilige Geist offenbart uns Jesus. Und alles, was von welchem Geist, von welchem Gespenst, von was weiß ich, von was alles passiert und nicht Jesus ist, vergiss es. Sag Dankeschön, ich gehe zum Nächsten. Ich gehe weiter. Ich will sowas nicht haben. Wie wirkt der Geist Gottes, ist meine Frage. Er hat die Propheten inspiriert, die Bibel zu schreiben. Lies mal 2. Petrus 1, Vers 21. Das, was wir in der Bibel haben, ist nicht per Zufall. Alles, die ersten Christen haben, ja, der Apostelkonzil, das war, und so weiter, das war katholisch, vergiss es. Nein, Gott hat die ersten Christen, die Kirchenväter geleitet. Da kommt nur das in der Bibel, wo der Name Gottes erwähnt wird. Und wo der Name Gottes nicht erwähnt wird, das sind alles Apokryphen. Und wo man nicht sagen konnte, so spricht der Herr. Wenn man also Bibelworte, Offenbarungen hatte, wo nicht der Herr offen war, in der Septuaginta, da war alles Mögliche drin. Da waren auch, ja, die ganzen Apokryphen drin. Aber hier im Neuen Testament, wo nicht Gott offenbart wurde, wo es nicht um die Ehre Gottes ging, das wurde ausgelassen. Und wie lese ich hier in 2. Petrus 1, Vers 21? Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Und sogar gestorben sind sie dafür, für das Wort, ihr Leben gelassen. Gott hat durch sein Reden, durch sein Handeln in Israel sich bestätigt damals. Lies die ganzen Propheten. Ganz besonders Jesaja 53, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Er sprach von Jesus, an dem keine Schönheit war. Und ich sage nur eines jetzt, bitte, alle Israels-Fans, hört mir gut zu. Gott hat durch sein Reden und sein Handeln an Israel und durch die Offenbarung Jesu, die gekommen ist, sein Werk vollbracht. Es gibt keine Offenbarung Gottes mehr über Israel, ist abgeschlossen. Was sollte Israel noch groß offenbaren? Und weil Israel noch etwas vom lieben Gott offenbart, das ist der Antichrist. Der Antichrist wird sich in den Tempel setzen und sich als Gott ausgeben. Das wird die letzte satanische Offenbarung in Israel oder von Israel sein. Deshalb, wir müssen aufpassen. Zuletzt hat er zu uns durch seinen Sohn geredet, steht es in Hebräerbrief. Zuletzt, wie in der Geschichte bei den Weinbergsleuten. Matthäus 21, Vers 37. Und zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, zu Israel. Zuletzt, indem er sagte, sie werden von meinem Sohn sich scheuen. Aber was haben sie gemacht? Ans Kreuz geschlagen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn und warfen ihn zum Weinberg heraus aus dem Werk Gottes und töteten ihn. Und die Juden haben Jesus verworfen. Und weil sie Jesus verworfen haben, da heißt es in der Bibel, und ihr Haus wird wüst gelassen werden. Wird keine Offenbarung mehr geben. Deshalb, ich mag Israel, das Land gefällt mir. Das ist sein Land gewesen, wo Jesus spazieren ging. Und ja, da kann ich ohne Vorwahl mit dem lieben Gott telefonieren in Israel. Das ist also das eine, was ich gut kann. So, und einfach, das ist sein Land. Hier hat Jesus gewirkt. Warum? Es war das Zentrum der Kontinente. Zentrum der Kontinente. Aber es ist vorbei mit dieser Israels Geschichte. Auch jetzt, was der Teufel versucht, die Welt durch Israel. und bringt zu Fall durch Israel. Ja, nebenbei. Und hier heißt es Matthäus 21, Vers 19, für die, die es nicht glauben wollen. Und als er an einem Feigenbaum am Weg vorbeiging und sah, Feigenbaum ist ein Bild für Israel, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Schöne Religion, schöne ausgeschmückte Gottesdienste, wunderbare Liturgie. Und er sprach zu diesem Feigenbaum, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Also von Israel kommt keine Frucht mehr. Brauchst nicht mehr warten, Feigenbaum wird keine Frucht tragen. Und er verdorrte, und als die Jünger vorbeigaben, sprachen, waren sie erschüttert. Was? Wir haben gestern noch, der Baum war noch grün, und jetzt verdorrt er. Und sogleich verdorrte dieser Feigenbaum. Es wird keine Heilsoffenbarung mehr von Israel kommen. Wenn jetzt ein Jude gerettet werden muss, der muss den gleichen Weg gehen wie du und ich. Sich bekehren, Jesus annehmen, sich taufen lassen, und er ist eine neue Schöpfung. Und deshalb wurden auch die Juden zerstreut in alle Welt, damit es ihnen genauso geht wie allen Völkern. Sie müssen sich alle bekehren. Und Gott gebietet, heißt es in der Bibel, allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Allen Menschen, auch den Juden. Es gibt keinen jüdischen Weg der Errettung. Es gibt nicht. Jetzt redet Gott zu uns durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist in der Predigt, in der Verkündigung. Deshalb geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Jeder Kreatur, das ist auch die jüdische Kreatur gemeint. Das jüdische Volk, das muslimische Volk, die Araber, die Buddhisten, die Inder. Ja, alle Völker sind gemeint. So, jetzt müssen die Menschen Gott mehr gehorchen als den Menschen, als der Religion. Ein Christ hört auf Jesus, Halleluja. Er ist die Wahrheit. Er hört nicht mehr auf die jüdischen Gesetze und Traditionen, vor allem nicht auf den Talmud. Der hört jetzt auf Jesus. Was sagt Jesus? Und die Gesetze sind für uns immer noch verbindlich, Geschwister. Die Gesetze, die Gott gab, nicht die 10 Gebote. 10 Gebote gelten für Israel vorwiegend. Du sollst keine anderen Götter haben als mich. Oder ich bin der Herr, der dich aus Ägyptenland rausgeführt hat. Ich bin nicht aus Ägypten. Ich war noch nicht in Ägypten. Doch, ich war's. Aber ich war noch nicht in Ägypten als solches. Ich habe nicht 400 Jahre gedient dort als Sklave. Der dich aus Ägyptenland, wir können die Welt nehmen, aber das ist nur geistig und vergeistlicht. Aber er hat mich nicht aus Ägypten geführt, aber Israel hat er aus Ägypten geführt. Und der Sabbat ist ein Zeichen für Israel gewesen, bis auf Jesus Christus, bis sie in die Ruhe Gottes eingehen. Und Israel soll in die Ruhe Gottes eingehen, aber die haben das verpasst, den Zug. Hier, von dem Antichristen noch, der sich in den Tempel setzen wird, hör mir gut zu, bitte. Ich liebe Israel, von dem abgesehen. Ich liebe alle Menschen, auch den jüdischen Menschen. Verstehst du? Wir sollen alle Menschen lieben, auch den Türken, auch den Mohammedaner, den Buddhisten, den Hindu. Wir sollen sie lieben. Alle Menschen haben eine unsterbliche Seele und alle Menschen brauchen Jesus. Halleluja. Alle Menschen miteinander, welche Hautfarbe sie haben, ob sie jetzt Chinesen sind, die brauchen auch Jesus. So, und 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 4. Er wird sich widersetzen, dieser Antichrist, und sich über alle Götter erheben und jeden Gegenstand der Verehrung und Anbetung zerstören. Stell mal vor, das würde der Antichrist machen. Jeden Gegenstand der Anbetung. Jetzt in einem Jahr, stell mal vor, mir ist so groß geworden, in einem Jahr wurden in Frankreich 10 Kirchen angezündet. Christenverfolgung ist voll auf der Welt. In einem Jahr in Frankreich. Verstehst du? Der Teufel wütet gegen die Kirchen. Und hier heißt es, er wird zerstören. Und in Frankreich begann die französische Revolution, Humanismus. Und dort fängt es jetzt wieder an zu brodeln. Dort wurden sogar Priester beim Beten enthauptet. Nur als Beispiel. Alles in einem Jahr. Und Notre Dame, da haben sich nicht Kabel entzündet, wie manche sagen. Verstehst du? Oder dass sie so alt waren, der Strom war abgeschaltet und trotzdem hat es angefangen zu brennen. Nur nebenbei. Er wird alle Gegenstände zerstören, die zur Verehrung Gottes dienten. Und er wird sich selbst in den Tempel setzen und behaupten, er sei Gott. Der Antichrist. Und er sitzt schon im Tempel. Der sitzt schon in der Gemeinde. In den meisten Gemeinden predigt der Teufel und der Antichrist in aller Liebe. Du magst entsetzt sein. Viele Gemeinden sind mehr unter New Age und neue Weltordnung als unter dem Heiligen Geist. Geh mal rum. Geh ein bisschen spazieren. Und besuch die Gemeinden. So. Nein, du solltest nicht machen. Bleib lieber hier und hör Gottes Wort. Verstehst? Nur nebenbei. Hier, Johannes 5, Vers 43. Und das ist ein ganz klares Zeichen, dass der Antichrist aus dem Judentum kommt. Der einzige Jude, der zur Weltherrschaft kommt, wird der Antichrist sein. Wird der Antichrist sein. Und Jesus sagt hier, Johannes 5, Vers 43, ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer, und das ist der Antichrist, auf den er hier meint, in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und die Juden werden nur einen Juden aufnehmen, der sich dann auf dem Tempelberg setzt und jetzt die neue Religion verkündigt, wie der auch immer heißen mag. Die werden ihn aufnehmen. Es muss ein Jude sein. Es muss ein Jude sein. Der Teufel arbeitet, und das ist, wie der Teufel heutzutage arbeitet. Und das habe ich gesagt, der sitzt in den meisten Kirchen und Gemeinden. Der arbeitet durch Humanismus, durch Menschenrechte, durch Demokratie, durch Organisation, durch Vereinheitlichen der Dinge. Wir sind alle eins, verstehst du? Wir glauben alle an den einen Gott, aber ich glaube nicht an Allah. Ich kann gar nicht an Allah glauben, wenn selbst wenn ich wollte. Denn mein Gott hat einen Sohn. Und der Sohn heißt Jesus Christus. Und die anderen Götter weiß ich nicht, ob die Söhne und Töchter haben. Aber mein Gott hat einen Sohn. Und Gott sandte seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Es ist nicht so exklusiv. Nein, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der Teufel setzt alles dran, um den Menschen das Ebenbild Gottes zu zerstören, zu verzerren. Die Menschen von Gott zu entfremden, so ein bisschen verschieben, nur ein Grad verschieben, und dann geht der Schuss daneben. Der Teufel versucht, die Menschen von Gott zu entfremden, Gott zu entmündigen. Ich bin so entsetzt über die Bibelübersetzungen. Ich habe diese Tage was einiges gesucht. Ich danke Gott, dass ich noch meine Bibel nach dem alten Martin-Luther-Deutsch kenne. Und ich finde in meiner Konkordanz noch, und ich möchte meine alte Konkordanz nicht hergeben, da finde ich noch die Wahrheiten, da ist kein Teufel mehr drin, da ist kein Antichrist mehr drin, da ist so vieles nicht mehr drin. Alles, was dem Teufel nicht passt, hat er alles schon entfernt und modernisiert. Und die ist im vollen Gange. Die neuen Bibelübersetzungen, die sind so verdreht, so verzerrt. Du kannst, wenn du diese neuen Bibelübersetzungen liest, gehst verloren, denn du erfährst nicht die Wahrheit. Deshalb, du brauchst das alte Evangelium. Gib mir den Gott, den Frieden, diese Wahrheit, was Petrus, was Paulus, was Johannes hatten. Dieses Ursprüngliche, wie sie uns überliefert haben. So, der Teufel will die Menschen entmündigen, er manipuliert sie und kontrolliert sie. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, Bibellesen ist schon wichtig, aber wir sollen den Heiligen Geist bitten, bitte, Heiliger Geist, leite du mich in alle Wahrheit. Ist das wirklich wahr, was ich hier lese in diesem Buch? Denn das haben Menschen geschrieben, Menschen übersetzt, Menschen bearbeitet, Menschen gestrichen und Menschen verdeutscht und was weiß ich alles. Damit es schön zum Lesen ist. Ich muss nicht schön lesen, sondern möchte die Wahrheit wissen. Und die Wahrheit ist manchmal knallhart. Martin Luther hat noch dem Volk aufs Maul geguckt. Und hat so geschrieben, wie das Volk gesprochen hat. Verstehst du? Eigentlich, da bist entsetzt manchmal, wie Martin Luther manchmal geschrieben hat. Ich habe ein Buch, Psalmenauslegung, mit über 3000 Seiten. Und da ist hochinteressant, wie er dann nur die Psalmen auslegt. Und das ist noch ganz alte Auslegung von 1527. Da musst du alte deutsche Schrift noch lesen. Verstehst du? Da ging er noch für Bass. Was das auch immer ist. So. Jesus ist das Original Gottes. Und Jesus sagt, wer mich sieht, nicht nur der die Bibel liest, sondern wer mich sieht, der sieht den Vater, der empfängt den Heiligen Geist. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden als mich. Ich bin nicht so gut, aber der Heilige Geist ist viel besser als ich. Jesus ist das Original Gottes. Und die Teufel, die sind nur Kopien, eine Verzerrung, eine Abweichung von der Wahrheit. Die tun so gut. Menschenrechte. Du sollst den armen Flüchtlingen helfen. Ja, solltest. Aber zuerst muss dir geholfen werden, bevor du den Flüchtlingen hilfst. Zuerst musst du genug haben. Und weißt du, dass du nicht verbraten wirst und verheizt wirst. Wir müssen aufpassen. So viele Menschen werden verheizt. die dann irgendwo in, ja, in der Suppenküche dienen oder was weiß ich. Du solltest wissen, dass du die Kraft von Gott in Auftrag hast. Wir haben eine Suppenküche nach St. Petersburg transportiert hier von der Gemeinde und Wedding hat uns die Finanzierung gegeben und das technische Hilfswerk hat uns unterstützt und dort aufgebaut, die Suppenküche. Etwa 500 Essen konnten wir am Tag austeilen. So, also von der NVA eine Küche habe ich übernommen und die dort nach St. Petersburg transportiert. Und was ist? Ein Jahr haben wir gemacht, von Schweden kamen die Lebensmittel, natürlich Pulver, wurde angerührt und so weiter. Und dann schrieben die Leute in der Zeitung, weißt du, die aus dem Westen, wir brauchen Kartoschka, Kartoffeln, verstehst du, und Speck und nicht nur Pulver da. Aber ich möchte fast sagen, unsere Nahrung war besser als ihre Kartoschka, ihre Kartoffeln und ihr Speck. Und dann haben sie so schlecht geredet, bis ich gesagt habe, Gemeinde, wir haben der Gemeinde übergeben, den Gemeinde übergeben vor Ort. Jeden Tag hat eine andere Gemeinde den Küchendienst gemacht. Es war schön und brav, aber du siehst, die Leute sind nicht dankbar. Und du kriegst so ein Feedback von ungläubigen Menschen von der Straße. Du fütterst sie mit 500 Einheiten, Essenseinheiten pro Tag. Fütterst die Leute, machst was Gutes. Und die sagen dir nicht einmal Dankeschön. Und dann kritisieren sie dich, machen dich noch schlecht, was die da aus dem Westen alles bringen. Und die haben uns so viel Auflagen gemacht, da müssten die Mülleimer richtig sein, da müsste Stromleitung richtig verlegt werden. Wenn ich dann ihre Stromleitungen angeguckt habe, da kriege ich das Grausen und ihren Müll und ihren Dreck. Verstehst? Aber uns Vorschriften machen, du willst was Gutes machen. Weißt du, und dann hat Gott mir gesagt, die Leute müssen lernen, sich selber zu helfen. Hilf ihnen, sich selbst zu helfen, ihr Kartoffeln selber anzubauen, ihr Schwein selber zu schlachten. Nun, hierbei, der Teufel versucht uns einfach zu engagieren, uns, ja, ich habe mit Begeisterung das gemacht, aber ich habe gemerkt, du, ich werde verheizt, ich werde missbraucht, die Leute sind nicht dankbar, die schätzen das nicht. So wie offenbart sich Gott, Gott hat mich belehrt einiges, gerade in diesen, durch diese Hilfsaktionen. Und er offenbart sich durch Jesus. Was würde Jesus machen? Das war die Frage. Zuerst einmal, Jesus würde an mir viel arbeiten. Und weißt du, ich denke, ich muss manchmal anderen Leuten helfen. Aber zuerst hilft mir Jesus zuerst mal selbst. Korrigiert mich selbst. Heiligt mich selbst. Reinigt mich selbst. So, Jesus spricht zu uns. Und ich bin dankbar, dass Jesus an mir gearbeitet hat. Und dass mir gezeigt hat, wie soll ich richtig helfen. Wenn du eine Seele zu Jesus bringst, hast du eine Welt gerettet. Eine Seele, eine einzige Seele, mehr brauchst nicht. Und da, wo Jesus nicht ist, ist auch Gott nicht und auch nicht der Heilige Geist. Deshalb, wir müssen den Leuten Jesus bringen und nicht nur Suppe und Kartoffelsuppe oder was weiß ich auch. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus. Mein Thema ist, was ist die Wahrheit hier? Wie offenbart sich der Heilige Geist? Wie offenbart sich Gott? Und der Heilige Geist führt uns in die göttlichen Tiefen, vertieft unser geistliches Leben. Manchmal müssen wir viel leiden. Wir müssen unten durch enttäuscht werden. Und durch die Enttäuschung heiligt uns Gott. Durch die Krankheit zieht uns Gott näher zu sich. Ich sage nicht, dass Krankheit ein Segen ist. Ich mag keine Krankheit. Und ich versuche so weit wie möglich die Krankheit wegzuschieben von mir. Aber wir werden krank, wir werden sind gebrechlich, aber gerade Gott führt uns durch diese Dinge in die Tiefe, in die Stille, macht uns ruhig, macht uns gelassen, ja, macht uns gehorsam an Jesu Christi und er führt uns in den Gehorsam Christi. Was ist das? Dass wir Gott gehorchen, ist mal die eine Seite, das sind die Gebote, aber wie gehorchte Jesus dem Vater? Und in diesen Gehorsam Christi führt uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten, dass wir Gott dienen, wo wir trotzdem gar nicht fähig sind. Und nicht einmal manchmal Gott dienen wollen und können. Ich bin Herr, alles Herr bist du, singen wir in einem Lied oder in einem Gebet. Dass wir Gott vertrauen, so wie Jesus. Der Heilige Geist sprengt unseren Horizont. Und Jesus sagt, er wird es von meinem nehmen und euch geben. Das, was ich gelernt habe, das, was ich erwirtschaftet habe, das, was ich erreicht habe, das gebe ich euch. Und Jesus hat am Kreuz unheimlich viel für uns erreicht. Nicht nur Vergebung der Sünden. Jesus hat am Kreuz uns gezeigt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass wir in der Vergebung leben, aus der Vergebung leben, dass wir Menschen vergeben, egal wie doof sie sind und wie viele Fehler sie uns an uns begehen. Ihr habt den Russen vergeben damals, was ihnen, dass sie seitenweise Leserbriefe geschrieben haben, dass wir nichts taugen, verstehst du, dass wir ihnen nur so magermilch bringen, sozusagen auf Deutsch, und nichts Gescheites bringen. Weißt du, du denkst, du dienst Gott, du machst was Gutes, und es war für dich doch nichts gewesen. Und wenn wir genau uns anschauen, vieles, was wir machen, ist sowieso nichts. Sei doch ganz ehrlich. Diene Gott. Er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Der Heilige Geist ist der Vermittler Jesu. Und Jesus ist der Vermittler zum Vater für uns. Halleluja. Der Heilige Geist offenbart uns göttliche Geheimnisse. Darüber mehr am Sonntag und die nächsten Tage, Freitag und Samstag. Die Geheimnisse Gottes. Was sind das, die Geheimnisse Gottes? Weißt, man kann das mit menschlichem Geist gar nicht begreifen. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum habe ich Krebs? Warum habe ich Tumor? Warum habe ich irgendein Geschwür? Warum bin ich unfähig? Warum? Und dann hadert man. Und der Herr sagt, beruhige dich, mein Kind. Wenn das nicht wäre, wärst du heute gar nicht hier. Du würdest gar nicht dich zu mir halten. Da wirst du ausflippen. Du denkst, guck mal, mir geht's gut, blendend. Aber so wirst du an mir gehalten. Der Heilige Geist zeigt die Dinge, die du noch nie gehört hast, die du noch nie gesehen hast und die du nicht einmal geglaubt hast. Halleluja. Weißt du, wir sprechen vom Himmel, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Vergiss das, das gilt nicht. Das erfährst du hier auf Erden schon mit Jesus. Unerhörtes, Ungesehenes, Ungeglaubtes. Dinge, die Gott für sein Volk vorbereitet hat, das sind unglaubliche Dinge, so fantastisch, so großartig, so beispiellos. Ja, zu verborgen. Wir fragen immer, warum, was so, weshalb. Der Verstand des natürlichen Menschen begreift nicht, was Gott alles tut. Wir können Gott nicht erforschen. Eben Gegenteil, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und sieh, wie ich es meine. Er ist unbegreiflich, unaussprechlich. Ich war auf einer Konferenz und da waren Polen dabei. Und da sagt ein Pole oder ein Amerikaner zu dem Polen, eure Sprache ist unaussprechliche Sprache. Verstehst du, Leute? Eine unaussprechliche Sprache. Ja. Und auch das, was wir im Glauben, im Geist erleben, ist etwas Unaussprechliches. Weißt du, der Heilige Geist führt uns in die Tiefe und auch in der Höhe gleichzeitig, in der Weite auch noch. Und ich muss euch eines sagen, der Heilige Geist hat mich gelehrt, alle Menschen zu lieben. Ob sie Christen sind oder keine Christen sind. Weißt du, das ist so wichtig? Als ich in Madras war und in der Leprastation bei den Aussätzigen, ich habe mich so wunderbar vorbereitet, wie predige ich den Aussätzigen, ich werde die Geschichten Jesu erzählen über die Aussätzigen, wo der Heiland die Aussätzige geheilt hat und gesegnet hat und so weiter. Plötzlich sagt der Heilige Geist, lass das alles im Auto. Und sage ihnen das, was ich dir sage. Und plötzlich, ja, ich habe nicht viel sagen können. Gott sagte mir, hab sie lieb. Verstehst du? Hab die Aussätzige lieb. Kannst du Leprakranke, Verstümmelte, das voller Eiter, kannst du sie lieben, umarmen, drücken, für sie beten? Und das habe ich gemacht. Und ich habe denen die Liebe Gottes, die in meinem Herzen ist, einfach die geliebt. Und das war meine Evangelisation in der Leprastation. Einfach diese Leute zu lieben, die nix sind. Wir haben jetzt diese Tage, gestern, Montag war das, die Olga beerdigt. Ich weine nicht am Grab, wenn ich predige. Aber plötzlich sind mir Tränen gekommen. Mit unserer Olga, verstehst du, wie viel in den letzten 20 Jahren, was ich da alles mit ihr miterlebt habe. Nicht, dass sie Probleme macht. Sie war eine harte Frau, in aller Liebe. Sie hat die Krankheit genommen, wie sie kam und so weiter. Und den Arzt sogar rausgejagt mit ihrem Stock aus dem Krankenzimmer. Nur nebenbei. Aber was mich imponiert hat, diese Schwester hat ihren Arm verloren. Und fast 18 Jahre war sie ohne Arm. Und die Schwester hat nicht gehadert gegen Gott. Sie war verbittert natürlich. Verstehst du mich? Was machst du mit einem Arm? Verstehst du? Und die Prothese funktioniert nicht. Und dergleichen. Aber sie blieb in der Gemeinde, sie blieb der Gemeinde treu. Trotz allem, dass auf dem Nachhauseweg von der Gemeinde das passiert. Sie ist einmal glatteis ausgerutscht. Und dann, ja, der Brand oder die musste ihr Arm amputiert werden. Und das 18 Jahre Gott treu gehalten. Und da habe ich gesagt, solche Menschen finde ich nicht immer, die Gott treu sind, trotz den Widerwärtigkeiten. Ja, das hat mich so bewegt, dass mir beim Gebet am Grab Tränen kamen. Das hat mich bewegt. Solche Menschen gibt es kaum, die Gott treu sind. Und ich möchte nur eines sagen, guck mal, wenn dir Probleme machen, dann sagst du auch wieder in Gemeinde, ich gehe zur nächsten Gemeinde, oder was weiß ich, Gott rutscht mir einen Puckel runter, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn du mir das sowas zulässt, wenn du mich so bestrafst, und ich habe nichts getan, ich war in deinem Haus, da war Heilungsgottesdienst von Billy Smith damals, und ganz frisch, verstehst du, aus dem Heilungsgottesdienst geht sie nach Hause und stürzt, weil es Glatteis war. Ja, unser einer würde vielleicht sagen, oh Gott, da mache ich nicht mehr mit. Also das reicht mir. Da habe ich die Schnauze voll. Aber die hat nicht die Schnauze voll gehabt. Halleluja. Es war schwer für sie. Aber immer, wenn ich kam, wenn wir Abendmahl hatten, den ersten Sonntag, wollte sie auch Abendmahl haben, als sie nicht mehr in der Gemeinde kommen konnte, dass ich bei ihr das Abendmahl halte. Ja, das war ihr größtes, wieder Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, wieder ganz neue Gemeinschaft zu haben. So, nur nebenbei. Gottes Wege sind nicht einfach, nicht leicht, ist kein Spaziergang. Aber der Heilige Geist hält uns. Und deshalb, wer Gott richtig erlebt, der kann Gott nicht lassen. Der kann von Jesus nicht weggehen. Auch wenn er ins Konzentrationslager geht. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Auschwitz warst, aber da in manche Lager, da siehst du die Hände noch an der Wand, wie die Menschen einfach in der Gaskammer streben nach Leben. Die suchen das Leben und sie sind trotzdem diesen Weg gegangen und trotzdem, Gott hat sie trotzdem nicht verschont. Lies mal Hebräer 11. Die einen haben es bekommen. Das ist wunderbar. Halleluja. Lob und Dank. Moses und Noah und Henoch, die sind entrückt worden. Aber die andere Hälfte, die wurden zersägt, die haben es nicht erlebt und trotzdem sind sie Gott treu geblieben. Weil sie keinem Gespenst gefolgt sind, sondern dem lebendigen Gott. Dem lebendigen Gott. Kein Gespenst. So. Ich möchte gerade durch diese Predigten hier in diesem Haus einfach die Leute vorbereiten. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Der Antichrist steht vor der Tür. Eigentlich ist er schon längst da. Aber der steht vor der Tür. Und was alles so passiert in der Wirtschaft. Leute, macht euch gefasst. Wir werden total überwacht. Wir werden total überwacht. Verstehst du das sogar? Wenn du arbeiten gehst, vorher hat der Chef dir vertraut, dass du arbeiten gehst, dann musst du es nicht abstempeln. Und heute sogar, du wirst so überwacht, dass wie viel du arbeitest, wo du arbeitest, wie viele Stunden du arbeitest, arbeitest du lang genug. Das alles, was der Hitler nicht geschafft hat in den 12 Jahren, das macht jetzt unsere Gesellschaft und der Antichrist, der hat so viel verpasst und der weiß, was er nachzuholen hat. Denn das Dritte Reich war die Generalprobe des Satans. Das ist für mich ganz klar, gibt's keine Diskussion. Aber jetzt wird das alles nachgeholt, dass man alles erforscht, alles feststellt, alles kontrolliert. Für was sammelt man die ganzen persönlichen Daten auf Facebook, Google und sonst noch wo? Damit man im letzten Moment das alles missbraucht und ausnutzt. Deshalb halte dich an Jesus fest, dann wirst du es überleben. Denn wenn du seinem Wort treu bist und wenn du dich an Jesus hältst, wird er dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Er wird dich bewahren. Aber halte dich an das Wort Gottes. Hier. Der Geist Gottes, denn Gott hat uns seinen Geist gegeben, Jesus uns durch seinen Geist offenbart. Und der Geist erforscht alle Dinge, ja die Tiefen sogar der Gottheit. Der Heilige Geist will dir keine Schlange und kein Stein anbieten, wenn du mit Gott redest und bittest. Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Vertraue Gott, dass er dich richtig leitet, dir den richtigen Impuls gibt. Heute bleibe ich im Bett. Kannst du es vielleicht nicht verstehen. Verstehst? Gott wird dich bewahren. Gott wird dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, wie auch immer. Und der Heilige Geist offenbart uns Dinge. Er bereitet uns auf Jesus vor, ihn zu lieben, ihm zu dienen, bei ihm zu sein, mit ihm zu gehen. Wie macht er das? Gut, dass du fragst. Der Glaube ist etwas ganz Praktisches. Das kannst du anwenden, kannst du umsetzen in der Praxis. 1. Korinther 2, Vers 11 und folgende Verse. Denn welcher Mensch kennt die Dinge eines Menschen außer dem Geist des Menschen, der in ihm ist? Und nicht einmal das. Die meisten Leute, die Psychologie studieren, studieren nur die Psychologie deswegen, damit sie sich selbst finden können, sich selbst verstehen können. Nicht einmal das hier. Aber dennoch kennt niemand die Dinge Gottes außer dem Heiligen Geist. Jetzt haben wir den Geist empfangen und nicht den Geist von der Welt. aber den Geist, der von Gott ausgegangen ist, und damit wir die Dinge kennenlernen, und der Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir frei werden von unserem menschlichen Dasein, frei werden von Verklemmung, frei werden von irgendwelchen Vorgaben, was uns vorgeschrieben wird. Nee, das mache ich nicht. Und die Menschen werden demnächst bald ein Mahlzeichen bekommen. Warte mal ab, bis so ein Chip verteilt wird. Die Chips sind schon da. Die sind nur nicht angebracht. Ja, bei amerikanischen Soldaten, als sie in Irak kämpften, die haben das gehabt, damit man weiß, wo die verschollen sind. Und damit man sie findet. Vieles ist noch nicht freigegeben. Dinge kennen, die uns Gott freigegeben hat, falls frei gemacht hat. Vieles ist noch nicht freigegeben, weil die Zeit noch nicht reif ist. Weil wir noch nicht so weit sind. Und ich danke Gott, dass wir noch nicht so weit sind. Das ist Gnadenzeit. Das ist Gnadenzeit, dass wir noch nicht so weit sind, ihr Lieben. Diese Dinge sprechen wir auch nicht in Worten, die die Weisheit der Menschen lehrt, sondern die der Heilige Geist lehrt, Dinge, die im Geist sind. Ich habe euch gesagt, es gibt einen geistlichen Menschen und es gibt einen sichtbaren Menschen. Und unser geistlicher Mensch ist versetzt an himmlische Örter. Wir sind bei Jesus jetzt schon. Wir müssen nicht warten, bis ich entrückt werde. Ich bin schon im Himmel, denn meine Bibel sagt, unser Wandel ist bei Gott im Himmel. Was du hier bist, ist nur Gespenst. Dein Gespenst, dein Geist. Verstehst du? Dein Geist. Aber der natürliche Mensch nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm eine Torheit und er kann sie nicht erkennen, weil sie geistlich unterschieden müssen oder unterschieden werden müssen. Nur der geistliche Mensch versteht geistliche Wahrheiten. Weltmenschen, die in diesem System, in diesem Welt drinstecken, die Teufelskinder, die verstehen nicht, was der Heilige Geist sagt. Die gucken ihren Fernseher, die gucken ihren Computer, die gucken auf ihrem Smartphone und da sind sie fasziniert. Aber die merken nicht die geistlichen Tiefen, weil sie diese Erkenntnis nicht haben. Die denken, das ist alles, was der Pastor mal tut, das erzählt, ist nur Spinnerei. Nein, wir sind mittendrin in allem Heilsgeschehen. Die Seitenstraße von Peking ist schon perfekt. Da läuft der erste Zug, ist vor ein paar Wochen hierher gekommen, von Peking bis nach Duisburg. Verstehst du? Der erste Zug, diese Seitenstraße, ja, die Gleise sind schon da. Und, aber sobald du irgendwas sagst in dieser Richtung, der Herr kommt bald, dann sagen sie, du bist ein Spinner, ein wunderlicher Kauz und stempeln dich da ab. Und ich sag dir eines, deshalb, ich predige nicht für die Welt, sondern ich predige für Gläubige letztendlich. Das ist meine Entscheidung, denn ich will meine Perle nicht vor die Säue werfen. In aller Liebe, nicht vor die Säue werfen. Ich erzähle, was Gott will, was der Wille Gottes ist, dass wir Menschen mit Gott leben sollen. Aber ich halte mich an den Menschen nicht fest und ich lasse mich von diesen Menschen nicht festhalten. Denn sie verstehen nicht. Sie verstehen nicht. Die verstehen nur eins, ein Pfund Fleisch gibt es eine gute Gulaschsuppe. Das verstehen sie gut. So versuche nicht, geistliche Dinge mit natürlichen Augen zu sehen. Das Göttliche übersteigt bei weitem das, was da ist. Und deshalb wach auf, ruft uns die Stimme. Wir sollen aufwachen in dieser Zeit, wo wir leben. Jesus predigte den Juden, die waren dumm, Entschuldigung, und predigte ihnen in Gleichnisse. Und deshalb, die haben es nicht verstanden. Was hat er gesagt? Was hat er gemeint? Was will er? Lies mal Markus Kapitel 4, Vers 7. Und als er allein war, fragten ihn die Jünger damals, samt den Zwölfen und so weiter, nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen da draußen, den Pharisäern, Schriftgelehrten, den Juden, den Sadduzäern und was weiß ich. Aber denen draußen widerfährt das alles in Gleichnissen. So ähnlich. Verstehst du, ein Gleichnis? Das Himmelreich ist gleich. Auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen. Stell dir mal sowas vor. Scheuklappen haben die. Und mit hörenden Ohren hören, aber doch nicht hören und nicht verstehen, damit sie nicht, und jetzt bitte halte ich fest, damit sie nicht etwa herkommen und sich bekehren und ihnen noch vergeben werde. Hartes Wort. Eigentlich sollte man froh sein, sollte der Herr Jesus froh sein, dass die Leute kommen und sich bekehren, aber die sind verstockt. Und die Welt draußen, und ich erlebe das immer wieder, die Menschheit ist verstockt, wird immer verstockter, jeden Tag mehr und mehr. Ich predige noch, weil ich das tue. Darf, muss und kann. Aber letztendlich die Menschheit ist verstockt, sogar die Gläubigen in aller Liebe sind verstockt. Die verstehen immer statt Bahnhof Bratkartoffeln. Ja. Nur geistlich gesinnte Menschen verstehen und erfassen das Reich Gottes. Sie hören und sie verstehen nicht. Sie sehen und sie verstehen nicht. Ist das nicht schlimm? Für mich schon. Sehr schlimm. Ja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Judaismus, das Pharisäertum, die Religion, die Tradition, was es auch immer ist, abschütteln und nichts vermischen, sondern Herr, ich will nur dich haben. Jesus, nur dich. In aller Liebe. Ich bin zeitlang so weit gewesen, dass ich nur noch die Bibel lese. Kein anderes Buch mehr. Denn das ist alles nur Schmöker. Da sagt er so, der andere sagt so, der jene sagt so, der andere sagt wieder ganz anders. Einfach die Bibel. Und die bringen letztendlich durcheinander. Und dafür sorgt der Teufel schon. Den Juden ist das Kreuz ein Ärgernis und eine Torheit. Uns aber eine Kraftquelle. Und damit können wir was anfangen. Aber die können mit dem Kreuz nichts anfangen. Kannst du mit dem Kreuz was anfangen? Eine Frage. Kannst du als Christ, nicht nur, dass du ein Halsband hast oder eine Kettchen hast mit dem Kreuz, kannst du mit dem Kreuz was anfangen? Ohne den Heiligen Geist verstehen wir die Bibel nicht. So wie der Kämmerer, da liest er und hat sich so ein wunderbares Buch gekauft, eine Rolle des Propheten Jesaja. Und dann sitzt er auf dem Wagen und lässt sich vorlesen. Und dann fragt er, als der Philippus hochsteigt auf dem Wagen, von wem spricht der Prophet? Von sich selber oder von jemand anders? Du kannst die Heilige Schrift lesen, du kannst die Bibel lesen in Griechisch, Lateinisch und Hebräisch oder Aramäisch oder was weiß ich, in welcher Sprache auch immer. Ohne den Heiligen Geist verstehst du nicht, denn die Bibel ist durch den Geist gegeben worden und nicht in diesen Sprachen. Und du kannst nur im Geist verstehen und abspielen. Verstehst du, was du liest? Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand? Was bist da? Ein Philippus kommt, ein geistgeleiteter Prediger und ihm die Schrift erklärt. Und dieses Rema erklärt, vom Logos wirst du totgeschlagen. Du brauchst das Rema, das Wort Gottes, das inspirierte Wort ist für den Augenblick. Er hat bestimmt viele Dinge studiert und sich mit vielen befragt in Jerusalem, mit vielen Schriftgelehrten. Was für ein Buch soll ich kaufen vom Büchertisch? Die Jesaja-Rolle. Das ist die prophetische Rolle. Messianisches Reich, das kommt alles und so weiter. Und er hat es doch nicht verstanden. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes und schon gar nichts von Jesus. Schon gar nichts von Jesus. Paulus, dieser Schriftgelehrte, muss jetzt erst mal 14 Jahre in die Wüste gehen und von Gott Nachhilfeunterricht bekommen, damit er Erleuchtung bekommt. Nachhilfeunterricht. Beim Professor Gamaliel hat er das nicht bekommen. Der Professor Gamaliel konnte ihm nicht diese Erleuchtung geben. Erst der einfache Bruder Ananias legt ihm die Hände auf und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, ist auch mir begegnet, dass du es wieder sehend wirst. Erst der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit und vor allem in der Wahrheit um Jesus. Der Pharisäer Paulus betet auf der Straße von Damaskus, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann die zweite Frage war, was soll ich tun? Und weißt du, was der Herr Jesus vom Himmel gesagt hat? Er hat nicht gesagt, dass er sich taufen lassen sollte, dass er jetzt sich irgendwie zur Gemeinde halten soll. Nein, geh in die Stadt, man wird es dir sagen. So einfach geht es. Der Geist Gottes ist ein Geist des Trostes, der Lehre, der Weiterführung, der Entwicklung unseres geistlichen Lebens. Ich werde nicht ohne Trost euch zurücklassen, Johannes 14, Vers 18. Er ist dieser versprochene Führer und Leiter. Nach der Kreuzigung, die Jünger waren frustriert, die haben Jesus verloren. Stellen wir sowas vor, die Jünger verlieren Jesus. Die verstehen Jesus nicht mehr, die Welt verstehen sie nicht mehr und so weiter. Und der Heilige Geist kommt und tröstet sie und führt sie zu Jesus und sagt, warum Jesus leiden musste, verstehst du das nicht? Der Heilige Geist erleuchtet ihr Verstand, dieser Jünger. Deshalb, wenn du nur den gekreuzigten Jesus hast, bist du ein armer Tropf. Entschuldigung. Die Emmaus-Jünger hatten einen lebendigen Heiland. Brannte nicht unser Herz? Waren nicht wir ergriffen, als er mit uns sprach? Musste das alles nicht passieren? Eine Bibelstunde mit Jesus und doch nicht weit gekommen. Erst beim Brotbrechen gehen ihnen die Augen auf, das war doch der Herr Jesus. Wenn du dich noch vor den Juden fürchtest und von ihnen als Nazi bezeichnet wirst, Nazi, weißt du, wo das Wort Nazi kommt? Nazarener. Dort kommt das Wort Nazarener. Der Verachtete da. Nazarener, Nazi. Alles, was Nazis sind, sind Nazarener irgendwo. Wenn du gegen den Strom schwimmst, bist du ein Nazi. Ja, wenn du gegen den Zeitgeist kämpfst und Spießruten laufen musst und so weiter, du bist Nazi, Nazarener. Das ist nicht eine Erfindung von den Nationalsozialisten oder und so weiter. Wenn du die Anwesenheit, ja, die Gegenwart Gottes nicht spürst, wenn du allein bist, dann steht der Heilige Geist dir zur Seite und sagt, mach du das, mach weiter, kämpf weiter. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi, nicht der Papst in Rom, der Heilige Geist. Jesus lässt dich nicht als Waisenkind zurück. Er sagt, es ist gut, dass ich weggehe, aber sei getrost. Bei Jesus bist du nicht verloren. Gleich wenn Jesus weg ist, kommt der Heilige Geist. Steh dir zur Seite, hilf dir. Jesus will nicht, dass du elternlos bist, ein Waisenkind. Er wird bei euch bleiben alle Tage. Deshalb, wir folgen keinen Gespenster und keinen Geistern, sondern dem Heiligen Geist. Er wird bei euch sein bis an der Weltende. Jesus konnte damals nicht an einem Ort oder an allen, ja, er konnte nur an einem Ort sein. Er konnte nicht an allen Orten sein, überall. Verstehst du, in Rom, in Athen, in Babylon, in irgendwo sonst noch wo auf der Welt. Er konnte nur in Palästina sein. Aber durch den Heiligen Geist ist er überall. Stell dir mal vor, heute, wenn am Sonntag in einer Kirche, nur in einer evangelischen Kirche, ein Pastor betet. Wir haben etwa 280 Kirchen, evangelische Kirchen in Berlin. Guck mal, 280 Leute beten zu Gott und der Heilige Geist bringt all die Gebete zum Himmel. Er ist unser Dolmetscher. Und uns in der Endzeit, weißt du, begegnet er in der Echtzeit, der Heilige Geist. Und das ist das Schöne in der Echtzeit. Du fällst runter in den Abgrund und noch bevor du die Erde berührst und aufklatscht, hat er dich schon abgefangen. In Echtzeit. Im selben Augenblick. Ehe sie rufen sogar, will ich antworten, heißt es in meiner Bibel. Durch den Heiligen Geist passiert alles in Echtzeit. 5G hat der liebe Gott schon lange gehabt. Verstehst du, dass du ja ohne Verzögerung immer in jetzt bist. Er kann uns gerade jetzt helfen, gerade uns jetzt segnen, gerade uns jetzt erlösen, gerade uns jetzt erhören, gerade uns jetzt unterweisen. Du stehst da, musst nicht lange rätseln, was soll ich sagen, sondern er wird euch im richtigen Augenblick das Richtige geben, das richtige Wort. Halleluja. Er wird uns jetzt korrigieren in der Echtzeit. Das richtige Wort für die richtige Situation. Ich kann gerade jetzt in der Echtzeit Gott vertrauen. Halleluja. Und deshalb, Jesus und der Heilige Geist sind keine Gespenster. Jesus redet jetzt. Das, was los ist, das, was ich brauche, das, was mir fehlt, nachdem ich mich sehne, das, was ich jetzt durchleide. Weißt du, unverzüglich erlebe ich die Gunst und die Gnade Gottes. Durch den Heiligen Geist erlebe ich alles Göttliche in Echtzeit. Jetzt. Jetzt erlebe ich in diesem Augenblick, in diesem Moment erlebe ich die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das ist nämlich, was Gott uns geben möchte. Geistesgegenwart. Dass wir geistesgegenwärtig sind. Lies mal 1. Korinther 14. Da wird uns gesagt, wie der Heilige Geist unserem Gebetsleben hilft. Das ist was ganz Konkretes. Das konkret, verstehst du? Wie er uns hört, nicht nur, dass Jesus gegenwärtig ist in der Gemeinde durch den Heiligen Geist, sondern wenn wir beten, begegnet uns der Heilige Geist. Ich bete in Sprachen, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber der Heilige Geist ist der Dolmetscher und vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzer am Thron Gottes. Wir beten immer das Richtige. Wir werden sofort gehört, sofort von Gott verstanden. Es ist nicht gesagt, dass wir sofort erhört werden, aber wir werden sofort gehört. Selbst wenn wir lallen und sabbeln und stöhnen und seufzen und schreien, was auch immer ist, der Heilige Geist verdolmetscht und überträgt und übersetzt unser Anliegen vor dem Thron des Vaters. Die Welt versteht nicht. Ich werde nie vergessen, ich habe im tiefen Russland eine Dolmetscherin gehabt und ihre Hände waren verbrannt oder praktisch sehr rot. Und sie war im Gefängnis als Mutter von mehreren Kindern. Sie musste Kalk kneten und ihre Haut war also wirklich beschädigt. Und sie war meine Dolmetscherin. Sie konnte Deutsch habe ich gesagt, Schwester, was ist mit dir passiert? Ja, ich war im Gefängnis so und so viele Jahre. Und habe gesagt, was hast du verbrochen? Was ist die Ursache gewesen? Ja, weißt du, da kamen KGB-Leute in unser Gottesdienst und wir Schwestern, Frauen sind manchmal sehr ängstlich, Gott vergebe mir, dass ich so denke, aber sie waren so ängstlich und sie haben angefangen in Zungen zu beten und die haben sie gleich die Schwester mitgenommen, sie hätte Kontakt mit einem ausländischen Geheimdienst. Das war ihr Anklagepunkt. Sie hätte da in anderen Sprachen, nicht in Russisch oder sonst was, gebetet, sondern in anderen Sprachen. Jeder, der in anderen Sprachen betet, hat Kontakt mit dem ausländischen, überirdischen Geheimdienst, dem Reich Gottes, Halleluja. Der Heilige Geist. Ich bete gerne in Sprachen und ich mag das. Weißt du, da muss ich mich nicht genieren. Aber der Teufel sagt, das ist von unten alles. Lass es. Lass den Teufel schwätzen, so viel er will. Du weißt, was du hast und du weißt, was du bist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Heilige Geist gibt dir das geistliche Gleichgewicht, die Balance, die Ausgewogenheit. Ich kann im Sinn beten und ich kann im Geist beten, wie ich Lust habe. Und ich begehe keine Sünde, wenn ich nicht im Geist bete und ich begehe auch keine Sünde, wenn ich nicht im Sinn bete. Verstehst du? Mir ist alles erlaubt. Du kannst beides, natürlich und übernatürlich sein, ohne extrem und hyper zu werden oder fanatisch zu werden. Ganz natürlich. Bete in Zungen, hab keine Probleme. Das, weißt du, das ist für dich kein Widerspruch mehr. Etwas Besonderes oder etwas Mysteriöses, der spricht eine andere Sprache. Mir ist es in Messina, in Sizilien passiert. Ich habe meinen Dolmetscher und der übersetzt von Deutsch in Italienisch. Und der Heilige Geist war so mächtig in Messina, in Sizilien. Weißt du, und ich bin so im Geist gewesen, plötzlich spreche ich Italienisch und der übersetzt Deutsch. Und plötzlich schubst er, was ist da los? Wir haben gar nicht gemerkt, dass der Heilige Geist den einen wie den anderen übernommen hat. Ich konnte plötzlich Italienisch sprechen, obwohl ich nie Italienisch gelernt habe. Verstehst du, eine ganze Weile, aber die Herrlichkeit Gottes war so stark da. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, redest du Italienisch oder irgendeine andere Sprache. Also ist kein Rätsel und kein Wunder und keine Sensation. Der Gottesdienst ging weiter. Wir haben das gar nicht unterbrochen. Oder wir haben gedacht, wir haben weitergemacht, weiter gepredigt. Da, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Johannes Kapitel 4, Vers 24. Wir beten Gott im Geist und in der Wahrheit an, in der Wirklichkeit. Wer Gott anbetet, egal wie, bekommt sehende Augen, hörende Ohren, glaubendes Herz, das hört plötzlich unaussprechliche Dinge. Er sieht, was Gott denjenigen bereitet haben, die ihn lieben, jetzt schon im Himmel. Und du wirst erstaunt sein, ich habe mal ein Tief in meinem Leben gehabt und war so enttäuscht von so vielem, was dieses Leben eigentlich bringt. Fragt man sich, wozu lebt man da, wozu arbeitet man, was bringt es einem? Und dann habe ich mich selbst am Thron Gottes gesehen. Wie ich aussehe, ich war so ergriffen, so fasziniert, ich wollte gar nicht mehr zurück, ich wollte gleich dort bleiben, aber leider muss ich wieder zurück auf diese Erde und weiter Gott dienen. Aber ich sagte, wenn du das mal gesehen hast, was du einmal im Himmel sein wirst, dann willst du gar nicht mehr anderes. Dann sagst du, komm bald, Herr Jesus. Am liebsten gleich sofort, aber nein, Gott hat uns noch Arbeit hier in dieser Welt vorbereitet und wir müssen ihm dienen. Wer immer Gott unter der Anleitung des Heiligen Geistes anbetet, der sieht immer den offenen Himmel, der sieht den Thron Gottes und Jesus stehen zu Rechten der Majestät Gottes und du bist im Herzen Jesu. Verstehst du? Und du bist mit am Thron schon. Halleluja. Wir sitzen schon durch Jesus Christus direkt am Thron Gottes. Epheser Kapitel 3, Vers 16, da Paulus betet für die Epheser Gemeinde. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Gnade mit Kraft und Herrlichkeit beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt seid und gegründet. Ja, er betet so, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, allen Heiligen, allen Erlösten, allen Kindern Gottes, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, die Breite, die Höhe, die Tiefe und die Länge Gottes, ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Jesus Christus zu uns hat. Und so werdet ihr bis zu der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Weißt du, das ist das Schöne dabei, jeden Tag mehr. Ich bin noch nicht im Himmel, aber ich bin schon im Himmel. Halleluja. Versetzt durch den Heiligen Geist. Und das muss noch alles erfüllt werden, was hier alles noch passiert. Dem, der aber so unendlich viel mehr tun kann, als wir es erbitten oder erdenken, der uns mit seiner Kraft mächtig bewirkt und in uns arbeitet. Ihm gebührt die Ehre und in der Gemeinde Generationen hindurch, von Generation zu Generation. Amen, sagt der Apostel Paulus hier. Das Wirken des Heiligen Geistes übersteigt alles Menschliche. Halleluja. Alles Menschliche. Und du wirst mehr und mehr erfüllt. Du sehnst dich. Komme bald, Herr Jesus. Gestern rief mich eine Schwester aus Wiesbaden an und sagte, Bruder Matthäus, kannst du sagen, wann der Herr Jesus wiederkommt? Ich bin schon 83 Jahre und ich sehe mich so nach dem Himmel. Ich sehe mich so nach dem Himmel. Wer sehnt sich nicht nach dem Himmel? Wir alle miteinander. Wir sind versetzt in der Lage, mehr zu tun, als was wir sollen, die zweite Meile zu gehen. Mehr als alles, was, ja, was wir verstehen. Also was wir denken, was wir fassen können überhaupt. Die Kraft des Heiligen Geistes geht weit über unser Denken hinaus. Ich vermag alles. Vergiss es. Weißt du, was da ist? Ich kann weitermachen. Weit, was ich mir vorstelle. Diese Kraft ist in jedem Gläubigen zu Hause. Es ist der Geist des Glaubens. Es ist die Kraft, was mein Herz bewegt, was mein Herz auf Trab hält. Ich kann es nicht aussprechen, aber ich weiß, das alles hat Gott für mich bereitet und es beflügelt mich mehr und mehr. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Ich kann einfach im Glauben hinzutreten und sagen, ja, danke, Herr Jesus, das, was du im gelobten Land für mich vorbereitet hast, das kann ich einnehmen im Glauben. Das kann ich fassen. Und das ist nämlich, was Gott uns geben möchte, dass wir sehen, das alles kann Gott uns geben. Das ist alles möglich. Ein Mensch, der den Geist des Zweifels und des Unglaubens hat und so weiter, der steht noch auf der anderen Seite vom Jordan, der ist noch nicht im gelobten Land. Der sagt, das können wir nicht. Die Riesen, ach, die festen Städte, ach, vergiss es. Wenn du dem Herrn vertraust, vertraust du keinem Gespenst, keinem Geist. Du vertraust einer Realität. Gott geht voran mit seinem Engel und er bereitet den Weg und macht alles eben, so dass du durchgehst durch den Jordan. Hast du das Wort Gottes verstanden? Oder traust Gott noch was zu? Gott ist kein Gespenst. Akzeptiere. Jesus lebt. Halleluja. Und weil Jesus lebt, werde ich auch morgen und übermorgen und in aller Ewigkeit leben. Auch wenn ich gestorben bin, ich lebe weiter. Hör mal, was Jesus sagt. Wenn du an mich glaubst, wirst du leben, liebe Martha. Auch wenn du gleich sterben würdest. Um das Land Kanaan zu erreichen, brauchen wir den Geist des Glaubens, der sich an die Verheißung Gottes hält, damit wir die Todeslinie durchschreiten können. Und ich muss jeden Tag die Todeslinie durchschreiten. Jeden Tag. Einfach sagen, ich glaube. Weißt du, diese kritischen Momente, und jeder hat irgendwo seine kritischen Momente, wir müssen geistliche Schlachten fechten, und das ist nichts für schwache Nerven, die geistlichen Schlachten. Du musst alles zusammennehmen wie Josua und Kaleb. Ich kann, wir werden das Land einnehmen. Und wer nicht glaubt, der bleibt drüben auf der anderen Seite. Der geht da zu den Moslems. Ja, nach Saudi-Arabien. Und das ist auf der anderen Seite. Jordanien und so weiter, was das alles so ist. Wer nicht mit dem Herrn Jesus geht, der bleibt auf der anderen Seite. Lebt mit der Masse, mit der Allgemeinheit. Ein mittelmäßiges Leben. Es ist nur Mitläufer, so Sonntagschrist. Aber wer mit Jesus geht, der geht Glaubensschritte ein, der riskiert was. Und da passiert auch was. Wer nichts riskiert, der erlebt auch nichts. Deshalb, was riskierst du in deinem Leben? Gottes Geist will unser Herz berühren, nicht unseren Verstand. Und nicht nur etwas Psychisches. Nein, Gott will unser Herz berühren und das betrifft meine Persönlichkeit, meinen Charakter, mein inneres Wesen. Ja, ich kann's. Ich traue Gott zu. Was er mit Jesus tun konnte, kann er auch in dir tun. Jesus war kein Geist und kein Gespenst. Er war ein Er ist im Fleisch gekommen. Und deshalb sagt uns die Bibel, wir müssen glauben, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Dass er wirklich ein Mensch war, nicht nur ein Geist, der irgendwas super fromm ist. Josua Kapitel, nur ganz schnell eine Bibelstelle oder zwei. Josua Kapitel 6, Vers 2. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho in deine Hand gegeben, seinen König und die mächtigen Könige der Tapferkeit, seine ganzen Helden, seine ganzen Starken, habe ich in deine Hand gegeben. Überleg einmal, Gott hat alles in deine Hand gegeben. Ja, Jesus hat alle Macht. Nein, du hast auch alle Macht. Gebrauche deine Macht. Der Herr sprach zu Josua: Nimm die Stadt ein, auch wenn sie noch so fest verteidigt ist, auch wenn es alles noch so unmöglich ist. Josua glaubte dem Wort des Herrn. Und der Geist des Glaubens packte Josua, dass er 7-mal um Jericho marschierte, nochmal 7-mal am 7. Tag. Hat dich der Heilige Geist auch schon mal gepackt? Gott handelt. Und das ist ein Gesetz. Gott handelt, wenn wir ihm bedingungslos gehorchen. Auch wenn die Welt uns nicht versteht, ist vollkommen egal. Und Gott ist heute auf der Suche nach Menschen wie Josua und Kaleb, die nicht nur an Gespenster glauben, an Herrgott irgendwo weit weg, über Wolken weit. Nein, er ist bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Gott sucht Menschen, die eine Leidenschaft haben für die Dinge Gottes, die Gott am Herzen liegen für seine Sache. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Er hält Ausschau nach denen, die bereitwillig sind, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und zwar widerspruchslos. Er sucht Menschen, die das anpacken wollen, was Gott will. Die das Heft in der Hand nehmen und sagen, ich werde, Herr Gott, für dich kämpfen. Ich werde für dich streiten. Ich werde in den Riss treten. Ich werde das tun. 2. Chroniker 16, Vers 9 noch. Da heißt es, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, auch nach Berlin. Über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ihm ganz gehören. Gott sucht Menschen, dessen Herzen Gott ganz gehören. Gott möchte gerade dich. Er möchte gerade, dass du ihm von ganzem Herzen gehörst. Nicht nur 3/4 und nicht nur 95%, sondern 100%. Was es auch immer ist. Und du könntest gerade diese Person sein, die Gott ganz gehört. Ich suchte einen Menschen. Ich suchte jemand. Egal wo du bist. 2 von 2 Millionen, Josua und Kaleb. Ich suchte solche Menschen wie Josua und Kaleb, sagt der Herr. Stehe geistlich auf. Sei dieser Mensch, den Gott sucht. Lebe so, wie Gott es dir offenbart. Der Heilige Geist, nicht ein Gespenst, nicht ein Fata Morgana, nicht irgendwie ein Hirngespinst, sondern wie Gott es dir offenbart von seinem Wort, dir persönlich. Lebe so, versuch nicht andere zu kopieren und sei auf andere nicht eifersüchtig. Du bist ein Original, um Jesus zu verherrlichen. Halleluja. Vater, ich danke dir, ich preise dich, dass du Jesus gesandt hast in diese Welt und du hast uns Gnade geschenkt, dass wir mit sehenden Augen sehen, mit hörenden Ohren hören und mit einem glaubenden Herzen fassen können, mein Gott lebt. Und Gott, du suchst heute Mittag Menschen, die dir ganz gehören, die eine ganze Sache mit dir machen, nicht nur ein bisschen mit dir fummeln und mit dir spielen und nur dich missbrauchen zu irgendetwas, nein, dir wirklich aufs Ganze gehen, Herr Jesus. Oh, berühre die Herzen der Menschen. Du suchst Menschen, die sich dir total hingeben, die bereit sind, nicht nur vor dem Jordan zu stehen, vor dem gelobten Land, sondern die bereit sind, durch den Jordan zu gehen und einfach das Land einzunehmen, die festen Städte einzunehmen, die Riesen zu liquidieren. Herr, du hast uns großen Auftrag gegeben in dieser Welt, in der Endzeit. Stärke meine Geschwister. Stärke all die, die dein Wort gehört haben. Herr, ein Gespenst, ein Geist kann sie nicht stärken, aber du kannst sie stärken, Heiliger Geist. Du bist der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden und hilf, dass die Menschen dich begreifen, dich erfassen, von dir erfüllt werden, von dir geführt, von dir geleitet werden. O Heiland, schenk Gnade deinem Volk und der Christenheit. Die Christenheit ist so ohne Christus, sie sind so christlos. Herr, nicht nur gottlos und nicht nur geistlos, sondern sind christlos. Herr, bring dein Volk wieder zurück in der ersten Liebe. Danke, Herr Jesus. Amen. Preis Gott.